Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In diesem Monat ist in Wiesbaden wieder mordsmäßig viel los. Das deutsche Fernsehkrimi-Festival, diesmal mit hoher Promi-Dichte, ist gerade zu Ende gegangen und der literarische Krimi-März unter dem Thema Rückblende offeriert noch bis zum Ende des Monats diverse Veranstaltungen. Der diesjährige Krimi-Stipendiat heißt Volker Kutscher, in Wiesbaden kein Unbekannter. Im letzten März war er schon einmal hier zu Gast. Inzwischen ist sein erster Roman aus der Gerion Rath-Reihe fürs Fernsehen verfilmt worden. Die 16-teilige Serie Babylon Berlin wird im Herbst in der ARD zu sehen sein. Historische Kriminalromane sind en vogue. Und so ist die Frage naheliegend, wer in den Gedankengängen der Veranstalter zuerst da war. Volker Kutscher oder das Thema Rückblick? Hier die Antwort von der Literaturhauschefin Susanne Lewalter.
Der Themenschwerpunkt war zuerst da. Also es ist tatsächlich in der Praxis gar nicht so einfach, einen Themenschwerpunkt, den man sich zunächst ja so abstrakt für sich ausdenkt, was für Themen sind gerade relevant, werden diskutiert, dazu dann ein Programm zu machen. Also ich hatte einige verschiedene Themen und habe dann aber manchmal feststellen müssen, dass es dazu zumindest im deutschsprachigen Bereich kaum Bücher gibt. Also zum Beispiel Umweltkriminalität fand ich sehr interessant. Da gibt es im amerikanischen Bereich sehr viele Krimis zu dem Thema. Im deutschsprachigen Bereich, ja, nicht so wahnsinnig viele. Also zumindest nicht von der Qualität dann auch nicht so viele gute, aber insgesamt auch einfach weniger. Ja, und dann muss man einfach schauen, was könnten wir denn machen? Und dann war wirklich dieses Thema zeithistorischer Krimi, auf das ich aufmerksam geworden bin und auch bei der Recherche. Und dann zündet es natürlich gleich, ja stimmt, da ist ja der Volker Kutscher. Da haben wir schon mal einen bekannten Namen, den könnte man sich auch für ein Stipendium gut vorstellen. Und dann fallen einem eben noch viele andere Namen an. Und so hat sich das dann zusammengesetzt.
Die Welt von Kutschers Kommissar Gerion Rath ist das Berlin der Ende 20er, Anfang 30er Jahre. Die Zeit der goldenen 20er, die beendet wurden durch Krisen und politische und gesellschaftliche Umbrüche. Eine Zeit, ein Ort, der den Autor seit seiner Lektüre von Kästners Emil und die Detektive und Döblins Berlin-Alexanderplatz fasziniert hat. Gleich wird Volker Kutscher erzählen, wie er seine Hauptfigur entwickelt hat. Zuvor aber eine kleine musikalische Einstimmung. Die Comedian Harmonists und die Bar zum Krokodil.
Berlin, Kriminalroman in Berlin der 20er, 30er, das stand fest. Diese Kästner-Döblin-Welt, wenn man so will. Das war sozusagen fix. Dann war die Frage, welche Figur schicke ich denn da rein? Und mir war relativ früh klar, es sollte keine Figur sein, die sich auskennt, die in irgendeiner Berliner Welt sozusagen verbunden ist, wie so ein Franz Bieber-Kopf, der da einfach richtig drin hängt und da seine Verbindungen hat. Es sollte jemand von außen sein. Und dass es dann ein Rheinländer wurde, das habe ich dann mir relativ schnell überlegt, einfach weil ich selber Rheinländer bin, weil ich dachte, dann bin ich der Figur auch mentalitätsmäßig ein wenig näher. Charaktermäßig habe ich jetzt nicht unbedingt so. Jedenfalls, das war klar, es soll ein Rheinländer sein und es passt ja auch ganz gut, so was Rheinländern auch so nachgesagt wird, dieses leichte Phlegma und warum, lass mal gucken und so, erstmal schauen, sich so durchwursteln wollen, durchlavieren wollen. Das passte auch ganz gut zu den grundsätzlichen Charakterzügen, die ich mir für diese Figur so überlegt hatte, weil es war ganz klar, dass er kein strahlender, aufrechter Held sein sollte. Das sowieso nicht, aber auch nicht jemand sein sollte, der die politischen Entwicklungen von Anfang an auch durchschaute, sondern auch ein bisschen naiv, vielleicht ist es gar nicht mal so naiv, das denke ich ja immer, wenn man in der Zeit selber lebt und gar nicht weiß, was die Zukunft bringt, dass man erstmal denkt, ja, erstmal abwarten. Also jetzt ist dieser Hitler ist jetzt Reichskanzler, das muss ja nichts heißen, in 2 Monaten ist er wahrscheinlich wieder weg, weil die letzten Reichskanzler waren ja auch nicht so lange im Amt. Solche Gedanken macht man sich dann erstmal, man weiß eben nicht, wie es dann weitergeht. Und er ist einer von denen, die sich natürlich auch dann gerne wegducken. Und weil es ja auch bequem ist, zu sagen, erstmal abwarten, jetzt irgendwie da in den Widerstand gehen, das ist ja auch eine Entscheidung, die trifft man nicht so leicht. Also deswegen muss der vom Charakter her schon jemand sein, der so ein bisschen auch politisch nicht nur naiv ist, sondern er ist auch jemand, der sich von Politik angeekelt fühlt tatsächlich.
Mit welchen Eigenschaften haben Sie ihn denn sonst noch ausgestattet?
Er ist nicht immer ehrlich, was auch zu seiner Taktik dazu gehört, sich durchlavieren zu wollen. Er hat aber gleichwohl auch ein großes Problem mit Autoritäten und Obrigkeit, gibt das aber nicht so offen zu. Er geht nicht in den offenen Konflikt, sondern geht seine eigenen Wege und ist sich auch nicht zu schade, dann, wenn er dann wieder mal erwischt worden ist und es nicht so gelaufen ist, wie er wollte, oder die Vorgesetzten es eben gemerkt haben und ihn dann entsprechend rund machen, dann auch zu katzbuckeln und zu sagen, jawohl, Herr Polizeipräsident, tut mir leid, Herr Polizeipräsident, aber sicher, was ich für ihn zählt, er hat sein eigenes Ding gemacht, er hat es so gemacht, wie er wollte. Dieser Antrieb, die Dinge so zu machen, wie er es will, der ist bei ihm auch relativ stark da, und zwar durch sein extremes Gerechtigkeitsempfinden. Und das stellt er definitiv auch über Recht und Gesetz.
Was das ist ja alles sehr sympathisch. Er hat allerdings auch ziemlich viele unsympathische Züge, finde ich.
Das Lügen finde ich jetzt nicht so sonderlich sympathisch.
Das Lügen nicht.
Weil das auch in seiner Beziehung zu Charlotte definitiv die meisten Probleme bereitet, diese Unehrlichkeit.
Genau. Überhaupt sein Umgang mit Menschen.
Ja, er nutzt Menschen auch aus.
Er hat ja auch streckenweise einen ziemlich rotzigen Ton, wenn er sich mit seinen Untergebenen befasst oder Leute, die in der Hierarchie tiefer stehen. Ja. Das ist ja auch nicht ganz sympathisch.
Das ist nicht so nett. Genau, wie gesagt, er nutzt diese Leute dann auch aus bei seinen wirklich Untergebenen. Die schickt er auch eben zu den ungeliebten Aufgaben. Die lässt er auch die Drecksarbeit machen und lässt er auch entsprechend für sich lügen, wenn er mal wieder seinen eigenen Vorgesetzten aus dem Weg geht. Dass die dann irgendwelche Schutzbehauptungen vorbringen müssen, ihm den Rücken frei halten müssen, was die Untergebenen auch in eine nicht so angenehme Position bringt. Da hat er überhaupt keine Verträge mit tatsächlich. Er ist ja schon ein ziemlicher Egoist und nicht immer sehr sozial.
Wie ist das denn? Sie haben ja nun diese Figur erfunden. Macht es Spaß, die eigene Kreation auszustatten mit so unsympathischen Zügen?
Ja, zum Teil ja. Also ich mag solche Figuren tatsächlich auch als Leser viel lieber als perfekte Figuren, weil von denen will ich nichts wissen. Die glaube ich auch nicht. Die gibt es so gar nicht. Also die gibt es dann wirklich nur in der Fiktion, aber nicht im richtigen Leben. Und dann habe ich da keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Nein, das ist bei Rath ja auch so, viele seiner schlechten Eigenschaften, wenn er sich immer wieder daneben benommen hat, mal gelogen hat, was auch immer, meistens ist er derjenige, der da die größten Nachteile rauszieht am Ende. Und das habe ich auch ganz bewusst so gemacht, weil mir ist es schon wichtig, dass, obwohl er, ja, man kann ruhig sagen, ein Arschloch ist manchmal, dieser Mann, der Leser soll trotzdem bei ihm bleiben. Und das geht eben auch nur, wenn man merkt, dass er sich zwar benimmt wie eine Wildsau, aber letzten Endes selber derjenige ist, der am meisten darunter leidet.
Sie bestrafen ihn ja auch, indem Sie ihm eine sehr starke Frauenfigur an die Seite stellen. Charlie Ritter ist ja eine prima Frau. Sie ist intelligent, weiß, was sie will. Sie ist aufrecht, sie ist eben nicht anpasserisch. Man kann nur Gutes von ihr erzählen. Und das ist die Strafe für Gerion Rath, weil er ja mit ihr nicht richtig klarkommt, obwohl er das gerne möchte.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob es eine Strafe für ihn ist, weiß ich gar nicht mal. Es ist ja schon schön, dass er sie hat. Er braucht sie auch. Er braucht sie auch eben gerade als das Gewissen, das ihm so ein bisschen die Dinge auch mal versucht zu erklären.
Ja, aber sie ist so unbotmäßig und nicht leicht zu handeln.
Das ist
definitiv, wie er das als Mann so gerne hätte.
Ja, das Problem ist ja ohnehin, Gerion Rath weiß, er möchte nicht die Ehe führen, die seine Eltern führen. Von daher imponiert ihm Charlie sehr, diese emanzipierte Frau. Das war damals ja wirklich ganz, ganz neu. Also vor allen Dingen eben in diesem großstädtischen Leben, dass Frauen selbstständig Arbeit suchten und so. Und dieses Lebensmodell, das Charlie verfolgt, hatte noch niemand ausprobiert. Und es wurden natürlich auch Frauen, die wurden jede Menge Steine in den Weg gelegt. Das war nicht so einfach, so zu leben. Und es gab ja auch nicht so viele Frauen, die das verfolgten. Charlie ist eine von den wenigen. Das imponiert Rath sehr. Allerdings merkt er eben auch in der Praxis einer Beziehung und dann später einer Ehe, wie das denn gehen soll in der Praxis, ist wieder eine ganz andere Frage, weil eigentlich könnte er sich schon vorstellen, wenn jetzt Charlie auch mal vielleicht gut kochen könnte und ihm ab und zu mal das Abendessen auf den Tisch stellt. Wäre nicht verkehrt, Charlie kann aber nicht gut kochen. Und da stößt er halt mit den Realitäten zusammen. Aber nicht nur er, Charlie ja ganz genauso. Sie weiß es ja auch nicht so genau. Sie weiß nur, dass sie auf eigenen Füßen stehen möchte.
Das war der Großstadtsong mit Kate Kühl. Und hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem diesjährigen Krimi-Stipendiaten der Stadt Wiesbaden, Volker Kutscher.
Wir kommen mal zu einem anderen Thema, und zwar Ihre Recherchen, wie Sie sich diese Welt angeeignet haben. Ich habe Ihre Literaturliste gelesen auf Ihrer Gerion-Rat-Seite. Das ist ja sehr eindrucksvoll, was Sie alles aufbieten. Ich weiß nicht, wie viele Titel das sind. Also Sie haben sich diese Zeit erarbeitet in langem Studium. Was mich beeindruckt hat in Ihren Büchern, das ist dieser Lokalkolorit, den Sie herstellen konnten, hergestellt haben. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Wie kriegt man da eine Atmosphäre hin?
Ja, auf verschiedene Art und Weise. Natürlich einmal über die Fiktion selber sich einfach was einfallen lassen, was dann stimmig ist in dieser Zeit. Aber das Alltagsleben bekommt man sehr, sehr wenig mit aus Geschichtsbüchern. Aber sehr viel tatsächlich in Romanen. Und ich habe das große Glück, dass meine Epoche, die mir so gefällt, auf die ich auch letzten Endes erst gestoßen bin oder angefixt worden bin für diese Epoche durch die Literatur, dass die Romane der neuen Sachlichkeit, wenn man das so zusammenfassen möchte, einfach sehr großen Wert auf Authentizität legen. Und das hat mich eben auch schon bei meiner ersten Kästner-Lektüre fasziniert, auch bei Dublinow. Das sind ja ganz andere Schreib- und Herangehensweisen, aber es ist sehr, wie soll ich sagen, welthaltig, was da beschrieben wird. Und das findet man auch bei Irmgard Keun, was die Dialoge angeht, wo Schnörriges, Berlinerisch und so weiter da verwendet wird. Auch bei Hans Faller, da man findet da auch sehr viele Alltagsausdrücke wieder, die ich dann verwenden kann, wo ich mich manchmal selber wundere, dass es solche Wörter damals schon, das sieht schon so in der Art im Gebrauch waren, und dann merkt man immer wieder, dass die Zeit doch moderner war, als man im Rückblick oftmals glaubt und gar nicht so verstaubt. Und das versuche ich eben dann angereichert durch meine eigene Imagination und Vorstellungskraft und aus den Figuren raus eben auch dann zu schreiben, dann so darzustellen, dass man in diese Welt hineingezogen wird.
Lassen Sie uns bitte nochmal zurückkommen zum Thema Lokalkolorit. Sie haben auch Recherchen gemacht, umfangreiche Recherchen im Zeitungsarchiv, im Berliner Zeitungsarchiv. Wonach haben Sie gesucht? Haben Sie nach etwas Bestimmtem gesucht oder haben Sie durchgeblättert nach kleinen Details? Wie ging das?
Ich habe gar nicht gesucht, ganz einfach.
Sie haben gefunden?
Gerade bei der Zeitungslektüre ging es darum, mich in die Zeit einzufinden, in die Sorgen und Nöte, die die Leute gerade damals hatten in Berlin. Und das war erst jedes Mal so, sobald ich weiß, in welchem Zeitrahmen meine Geschichte spielen wird, dass ungefähr klar ist vom Plot, von wann bis wann das so gehen wird, dann mache ich mich erst daran und blättere die Zeitungen durch, weil ich sie wirklich von vorne bis hinten durchblättere. Und das kann ich jetzt nicht ein ganzes Jahr lang machen, das ist natürlich viel zu viel, da würde ich ja monatelang sitzen. Nein, ich blättere dann für diese paar Wochen, vielleicht auch 2 Monate oder so, wie meine Handlung läuft, blättere ich die Zeitung durch, meistens die Vossische, oder die gibt es leider inzwischen eben nicht mehr in den 30er Jahren, die wurde dann 34 leider eingestellt. Oder das Tageblatt, was mal eine liberale Zeitung war, aber inzwischen ist leider auch eben alles gleichgeschaltet. Jedenfalls in dieser Zeitungslektüre kann man ganz gut sehen, was hat die Leute beschäftigt. Oder später bei den gleichgeschalteten Zeitungen, was sollte sie beschäftigen, was wollte das Regime, was die Leute lasen. Man sieht aber auch viele kleinere Ereignisse, Unfälle, wenn es irgendwo gebrannt hat und solche Dinge, die auch dann zum Teil ja dann Gespräch waren in der Stadt. Und man sieht aber auch, welche Sportereignisse wichtig waren. Man sieht Anzeigen, er hat eine Übersicht über die Preise. Also man kann mit der Zeitung kann man richtig eintauchen, finde ich, in die Zeiten. Das mache ich damit. Und ab und zu entdecke ich auch Ereignisse, die man in die Kriminalhandlung oder in die Romanhandlung einbauen kann. Und das tue ich dann
auch. Also das kommt zuerst. Und Sie wissen auch alle Details schon und alle Kleinigkeiten, also die Sie dann nicht erfinden, sondern in Ihren Romanen unterbringen. Und das machen Sie, aber das haben Sie alles schon zur Hand. Das machen Sie nicht nachträglich.
Doch, ich recherchiere auch während des Schreibens, ganz viel natürlich. Also ich weiß auch nicht, die Geschichte entwickelt sich bei mir auch während des Schreibens. Der Plot ist relativ grob nur und die Details erschreibe ich mir. Und dann deswegen kann ich nicht sagen, ich plane das jetzt auf jeden Fall ein, dieses Ereignis muss rein und das. Das weiß man vorher nicht. Entweder passt es oder es passt nicht. Wenn es nicht passt, ich werde nicht auf Biegen und Brechen irgendein historisches Ereignis, weil ich ganz interessant finde, unbedingt jetzt irgendwo reinquetschen. Das mache ich nicht. Ich habe schon ganz viele Dinge weggelassen, die ich gerne aufgegriffen hätte, weil es einfach nicht passte in die
Handlung. Ich spreche jetzt von Alltagsdingen. Also das ist ja das, was Lokalkolorien schafft, eben diese Alltagsdinge. Haben Sie dann manchmal oder schon mal das Gefühl gehabt, Sie sind durch mit dem Schreiben, aber es fehlt noch was. Es muss noch farbiger werden.
Jein, das ist nicht so, dass ich jetzt schreibe und erstmal ganz trocken schreibe und nachher sage, jetzt muss ich das noch ein bisschen anhübschen mit ein paar Details. Nee, so kann ich leider auch nicht arbeiten. Ich muss schon von Anfang an, ich muss mich in eine Szene reindenken und überlegen, wo bin ich jetzt gerade, bin ich jetzt draußen drin, bin ich im Raum, was steht denn da auf dem Tisch und so weiter. Welche Leute sind da, wer kommt von rechts, von links, wer geht wann raus und was auch immer. Das muss ich muss da drin sein. Und dann kommen diese Details automatisch mit da rein, die dann die Atmosphäre bringen. Und das brauche ich auch für mich selber zum Schreiben, um mich da reinzufühlen, weil ich weiß, da steht jetzt irgendwas auf dem Tisch und da muss vielleicht mal die eine oder andere Figur auch mal in die Hand nehmen oder was auch immer. Also, oder solche Dinge. Das ist, aber das ist nicht zu trennen vom eigentlichen Schreiben. Also das mache ich von Anfang an.
Lassen Sie uns bitte noch zurückkommen auf das Thema Polizeiarbeit in den 20er Jahren. Sie erwähnen moderne Polizeimethoden, die der legendäre Ernst Gennert entwickelt hat. Was war das? Also was ist ihm und insofern auch der Berliner Polizei zu verdanken, der Berliner Kriminalpolizei? Mit welchen Methoden sind Verbrechen aufgeklärt worden?
Ernst Gennert war sozusagen ein Pionier, erstmal deswegen, dass er überhaupt eine zentrale Mordinspektion gegründet hat. Die gab es nämlich vorher gar nicht. Da hat man immer mal wieder einen Beamten für Mordfälle dann herangezogen. Und dadurch, dass er das zu einer eigenen Inspektion gemacht hat im Jahre 25, konnte man auch viel systematischer arbeiten. Was für ihn ganz wichtig war, war, dass die Akten entsprechend richtig abgelegt wurden, dass man auch nachgucken konnte, ist das derselbe Modus operandi, hat man da vielleicht mit demselben Täter zu tun, dass man auch Fälle zusammen bearbeiten konnte, was früher alles nicht passierte. Aber auch die Tatortarbeit hat er reglementiert, weil, und das auch versucht, auch bei der Schutzpolizei dann, die ja meistens zuerst an einem Tatort waren, dann entsprechend publik zu machen, dass man eben nicht als guter Preuße erstmal ordentlich aufräumt in der Wohnung, wo jemand ermordet worden ist und alles wieder hinstellt und die Leiche aufs Sofa legt und so weiter und zudeckt, sondern alles so lässt, wie es ist, dass man eben Spuren sichern kann, Fingerabdrücke nehmen kann und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die er eingeführt und systematisiert hat. Und auch das berühmte Mordauto hat er bauen lassen, was entsprechend ausgestattet war mit allem Möglichen, was man bei einer Tatortbesichtigung brauchte, Spurensicherungsdinge, aber auch eine Reiseschreibmaschine und ein Tischchen für die Sekretärin, die dann auch mitfuhr, die dann mitschreiben konnte, weil die Herren ja meistens doch selber nicht Schreibmaschine schreiben konnten und so weiter und so weiter. Das hat er alles gemacht. Ich bin auf Gennert gestoßen tatsächlich. Ich kannte den vorher gar nicht, als ich für den Nassen Fisch recherchierte, was Berliner Polizeiarbeit anging. Da gibt es ein sehr schönes Buch von Regina Styriko, einer Berliner Historikerin, über ihn. Da wird Ernst Gennert richtig gewürdigt. Anhand alter Fallakten werden da so seine spektakulärsten Fälle von der Kaiserzeit bis ins Dritte Reich nacherzählt. Darüber habe ich ihn entdeckt. Da wird auch liebevoll beschrieben, wie sein Büro aussah, seine Kuchensucht und so weiter. Diese ganzen Dinge habe ich alle von Frau Styrikos Vorarbeit sozusagen genommen.
Stachelbeerkuchen, unvergesslich.
Und so weiter. Weil ich einfach, als ich das gelesen habe, dachte, oh mein Gott, diesen Menschen kannst du erstens sich besser erfinden und zweitens hat er es auch wirklich verdient, dass man ihm sozusagen ein kleines literarisches Denkmal setzt, was Frau Styriko ja auch schon in ihrem Buch sozusagen dokumentarisch gemacht hat. Da wollte ich dann in der Fiktion auch noch machen, weil ich mich auch in diese Figur so ein bisschen verliebt habe und ihre ganzen Verdienste und Eigenheiten. Und der Spitzname Buddha passt da auch perfekt.
Hat die Polizei im Deutschen Reich eigentlich sich daran orientiert, an der Berliner Kriminalpolizei und an den Techniken?
Nicht nur die im Deutschen Reich, durchaus auch aus dem Ausland kamen immer mal wieder Besucher, die die vorbildliche Polizeiarbeit am Alexanderplatz da entsprechend sich mal anschauen wollten. Da war man tatsächlich so ein bisschen auch Vorreiter. Also auch in der Hinsicht war Deutschland oder Berlin jedenfalls damals sehr modern. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch das Tragische an der Geschichte. Wie modern Berlin bei allem Sumpf, der dann auch noch brodelte, die alten Kaisertreuen und so weiter. Aber die Moderne, die da plötzlich entfesselt war und loslegte und loslegen konnte, das gab es sogar in der Polizeiarbeit.
Spottlieder wie dieses, das 1928 von dem Kabarettisten Fritz Grünbaum geschrieben wurde, durften nur wenige Jahre später nicht mehr gespielt werden. Grünbaum starb im KZ Dachau. Volker Kutschers erster Roman, Der nasse Fisch, beginnt Ende April 1929. Warum hat er dieses Einstiegsdatum gewählt?
Ja, das Jahr 29 ist aus vielerlei Gründen, finde ich, durchaus wichtig für die weitere Entwicklung der Republik und auch gerade die negative Entwicklung. Was immer genannt wird, ist Ende des Jahres der Börsencrash, der dann auf lange Sicht gesehen tatsächlich ja auch dazu führte, dass die Wirtschaft bergab ging und dadurch die Demokratie entsprechende Schwierigkeiten hatte, weil man ja alles den Demokraten in die Schuhe schob, den verlorenen Krieg und alles, was irgendwie das schlechte Wetter, alles, was passte. Das ist relativ bekannt. Was auch sehr für mich, finde ich, sehr wichtig ist, ist der Tod von Stresemann im selben Jahr, auch im Herbst. Eine ganz wichtige Figur, die auch viel zusammengehalten hat, auch viel nationalkonservative Kreise an die Demokratie und die Republik gebunden hat. Aber was noch mehr in Vergessenheit geraten ist, sind die Ereignisse des sogenannten Blutmai 1929. Und die stehen zwar nicht im Mittelpunkt der Kriminalhandlung, spielen aber eine wichtige Rolle im ganzen, in der ganzen Stimmung und auch die Lage des Polizeipräsidenten und so weiter und so weiter. Das ist halt ein Ereignis, das dazu beigetragen hat, dass sich die Arbeiterbewegung noch mehr gespalten hat, als sie es ohnehin schon war. Und zwar lag es daran, dass der sozialdemokratische Polizeipräsident Zörgiebel das Demonstrationsverbot, das schon bestand, am 1. Mai nicht aufgehoben hat, obwohl er wusste, dass natürlich am Kampftag der Arbeiter gerade die Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten eigentlich demonstrieren wollten. Und er hat eben angedroht, das mit Waffengewalt, Polizeigewalt zu unterdrücken. Und das hat er dann auch getan. Und das
war ein entscheidender Fehler.
Ein entscheidender Fehler natürlich, ein politischer Fehler. Es war auch ein bisschen vielleicht sogar parteitaktisch gedacht, SPD gegen die Kommunisten und so weiter. Wie auch immer, es ging ziemlich nach hinten los. Es gab über 30 Tote, die meisten davon tatsächlich nicht mal Kommunisten, sondern auch viele Sozialdemokraten, auch Unbeteiligte, weil die Polizei scharf geschossen hat. Und ja, das hat die Spannungen zwischen SPD und KPD, die ohnehin schon da waren, ungemein vergrößert.
Die goldenen 20er Jahre waren da eigentlich schon vorbei zu diesem Zeitpunkt. Also das, was wir so gemeinhin als goldene 20er assoziieren.
Ja, da würde ich tatsächlich Jein sagen, weil wirtschaftlich ging es ja erst ein Jahr später bergab. Das amerikanische Geld, das in der zweiten Hälfte der 20er, der 25er nach Deutschland floss, was auch einige große Projekte ermöglichte, unter anderem zum Beispiel den Karstadt-Neubauer Hermannplatz, der auch im Roman vorkommt, das floss ja noch, das floss eben dann nicht mehr, als in New York die Börse zusammenbrach. Das lief alles noch. Aber der Mai 29 war insofern vielleicht auch ein Vorbote auf unsicherere Zeiten hin, weil zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit 1919, den Spartakisten kämpfen und so weiter, es wieder Gewalt auf Berliner Straßen gab, bürgerkriegsähnliche Zustände, mehrere Tage lang. Es waren mehrere Tage Anfang Mai, wo diese Krawalle sozusagen anhielten, auch der Ausnahmezustand verhängt wurde. Das war für die braven Bürger, die einfach normal ihr Leben leben wollten, ohne Gewalt, schon sehr verschreckend. Und das sollte sich dann in den Jahren, die folgten, fortsetzen. Dann waren es überwiegend Auseinandersetzungen zwischen SA und Kommunisten und auch Polizei, die dann wiederum das Straßenbild bestimmten. Aber die Gewalt war zurückgekehrt auf Berlins Straßen. Das ist das Entscheidende, was damals eben auch passierte. Einer meiner Jobs sozusagen, außer jetzt Kriminalgeschichten zu erzählen, ist ja auch, dass man nachzuvollziehen versucht, wie es dazu kommen konnte, dass aus der Weimarer Demokratie das Dritte Reich wurde. Das ist ja für mich bis heute nicht so leicht verständlich. Und ich finde, das lässt sich am besten nachvollziehen, wenn man in die Haut jener Menschen, einer ganzen Menge Menschen schlüpft, die das miterlebt haben.
Haben Sie es denn
in Grundzügen nachvollziehen können. Also wo der Bruch war.
Es gibt ja nicht einen Bruch, es gibt ganz viele Brüche. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen ein Problem ist, dass man natürlich die Zukunft nicht kennt und gar nicht weiß, was ist das größte Problem. Die Nazis im Jahr 1929, das war eine lachhafte Randerscheinung noch, auch wenn Goebbels in Berlin schon versuchte, mit Hilfe der SA da möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Aber dass dieser Hitler mal irgendwann Reichskanzler werden würde, hat sich kein Mensch vorstellen können. Aber nach und nach ändern sich denn die Dinge, leicht nur und dann ein bisschen mehr. Aber das Bürgertum hat immer auch nur auf die Kommunisten geschielt, das ist die große Gefahr. Die Arbeiterbewegung war gespalten, hat sich nicht geeint für die Demokratie gekämpft, die Kommunisten dummerweise ohnehin auch gegen die Weimarer Demokratie. Das waren alles so kleine Kleinigkeiten, die so zusammenkamen.
Gab es einen Point of No Return?
Gute Frage. Das ist die Frage, wohin man zurückkehren möchte. Also die Demokratie, die Republik war schon gestorben mit dem sogenannten Preußenschlag im Jahr 32. Da war das Bett für die Nazis sozusagen schon gemacht von den Reaktionären, von Papen, die sowas wie eine Militärdiktatur wollten, vielleicht auch die Hohenzollern zurückholen, irgendwas in der Richtung, das waren so die alten Monarchisten, die Demokratie schon mal schön zerstört hatten und sich eigentlich ja auch die Nazis auch nur engagieren wollten, um mit deren Massenbasis dann die Macht zu übernehmen. Das hat natürlich prima geklappt, wie man weiß. Von Papen war irgendwann weg vom Fenster, ziemlich schnell. Das waren lächerliche Gestalten irgendwann, aber die haben uns den ganzen Salat letzten Endes eingeborgt. Und Hindenburg beredet eben diesen böhmischen Gefreiten doch zum Kanzler zu machen, was Hindenburg ja nie wollte eigentlich. Ja, das sind so diese ganzen Dinge. Da war es schon zu spät für die Republik, definitiv, 32. Hätte es vielleicht später Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, ohne Gewalt sowieso nicht mehr. Es hätte mindestens einen Bürgerkrieg gegeben. Also Preußenschlag ist ja immer ein beliebtes Beispiel. Warum hat die SPD da so defensiv reagiert? Da wird die preußische Regierung, die demokratische Regierung, zwar nur geschäftsführend, wird abgesetzt. Und Preußen war damals das riesige, große, demokratische Bollwerk innerhalb des Reichs. Das war eine stabile Koalition die seit ganz stabil wirklich regiert hat. Das war das demokratischste Land wahrscheinlich im ganzen Deutschen Reich. Und das wurde zerschlagen, wurde vom Reich mitverwaltet, von dem schon längst nicht mehr demokratischen Reich. Und da hätte die SPD sagen können, nee, wir machen das nicht mit. Wir haben auch unsere Polizei, also Reichswehr hat die Reichsregierung eingeschaltet, aber die Polizei war durchaus auch bewaffnet. Man hätte da durchaus mit eigenen Kräften gegen angehen können und sagen, nein, wir lassen uns jetzt nicht einfach hier so verhaften, wir gehen dagegen an, nicht nur juristisch, hätte zu einem Bürgerkrieg geführt, höchstwahrscheinlich.
Noch eine Frage zum Schluss. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich in diese Welt einfindet und den Niedergang beschreiben muss?
Es ist tatsächlich kein schönes Gefühl. Es ist auch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, weil die ersten vier Romane spielen noch in der Weimarer Zeit. Da kann ich noch mit den Hoffnungen der Figuren da so ein bisschen auch spielen. Aber durch dieses Spielen, diese Hoffnungen sind, habe ich mir auch so ein bisschen angeeignet, habe ich dann gemerkt, dass ich, als ich dann beim 33er-Roman Märzgefallene war, und gerade auch aus der Perspektive von Charlie dann geschrieben habe, um dann zu merken, an welche letzten Fünkchen Hoffnung sie sich noch klammert, dass die Märzwahl vielleicht doch noch und so weiter. Und ja, immerhin, sie haben keine absolute Mehrheit, was oft vergessen wird. Die Nazis sind niemals in freien Wahlen mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Sie sind durch andere Dinge auch an die Macht gekommen. Wie auch immer, also sie glaubt, vielleicht kann man noch was retten, aber man weiß ja, es ist nicht mehr zu retten. Als ich das merkte, wie ich diese Hoffnungen enttäuschen muss und auch meine eigenen, die ich vielleicht auch ein bisschen zu meinen eigenen gemacht hatte, dann in den Jahren davor, das tat mir richtig weh, tut mir heute noch weh bei ihr. Das wird ja jetzt immer schlimmer. Die Ausweglosigkeit gerade für Charlie wird immer größer. Sie hat beruflich jetzt auch überhaupt keine Chancen mehr, weder als Juristin noch als Polizistin. Sie muss jetzt, fühlt sich in dem Land auch gar nicht mehr wohl. Sie ist ja total fremd geworden. Sie ist ja auch eine gewisse preußische Patriotin, eine demokratische Patriotin. Was ja nicht kein Widerspruch sein muss. Und das wird alles zerstört. Und sie weiß nicht, wie sie agieren soll, wie sie da ob sie abtauchen soll, ob sie weglaufen soll, ob sie Widerstand leisten soll, aber wenn ja, wie, ohne sich gleich selbstmörderisch da dem Regime ins Messer zu liefern. Das sind so, ja, diese Gedanken macht sie sich, mache ich mir auch für sie, was, wie sie da in ihrem Leben wieder ein bisschen Sinn sehen kann. Ihre ganzen emanzipatorischen Dinge sind ja vom Regime hinweggefegt. Das geht nicht mehr. Man kann nicht mehr als emanzipierte Frau im Dritten Reich, das ist schwierig. Im Krieg geht es später wieder etwas besser, da werden die Frauen gebraucht in der Produktion und so weiter, weil die Männer an der Front sind. Aber erstmal geht es ums Mutterkreuz, Kinder kriegen. Mehr habt ihr nichts zu tun. Schön kochen, Kinder kriegen. Ja.
Und als Autor hat man da nur begrenzte Möglichkeiten, die Geschichte so zu entwickeln, wie man das gerne hätte.
Ja, das ist natürlich deswegen, weil ich mir schon zur Aufgabe gemacht habe, nicht wie Tarantino die Geschichte zu ändern und Hitler in die Luft zu jagen, sondern eben die Dinge, die dann gekommen sind, wie wir eben wissen, die sind gekommen und trotz aller gegenteiligen Hoffnungen und Wünsche vieler Zeitgenossen, und so geht es eben auch meinen Figuren. Obwohl sie anderes wünschen und hoffen, kommt es eben genau so, wie es in der Geschichte gekommen ist. Da muss ich durch, da müssen meine Figuren durch und ich mit ihnen, und das ist tatsächlich frustrierender und deprimierender, als ich mir das vorher ausgemalt hätte, weil so steht man dann doch nicht darüber. Man leidet ja schon mit seinen Figuren, und ich kann ihnen eben den ganzen Mist nicht ersparen, der damals passiert ist in Deutschland.
Volker Kutscher, vielen Dank. Und wir verlassen jetzt die Welt des Gerion Rath mit einem Sänger, der vor der Machtergreifung Adolf Hitlers ein Superstar genannt werden konnte, aber dann mit seinen Werken auch auf dem Index stand, Richard Tauber. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde, und wir kommen zum Krimi-März und seiner Leiterin Susanne Lewalter. Thema Rückblende. Beschäftigen sich derzeit tatsächlich viele Autoren mit historischen Themen? Also überzufällig viele.
Also sagen wir mal so, es ist natürlich jetzt, wenn man da eine Liste machen würde, ist es nicht so, dass die Mehrheit der Autoren jetzt historische Krimis schreiben. Also ich sag mal, diese klassischen Täter-Opfer-Krimis sind sicherlich immer noch, was die Masse der Krimis angeht, in der Mehrheit. Aber es ist einfach eine neue Tendenz aufzumachen, dass auf dem Markt der Neuerscheinungen im Krimi-Bereich auffallend viele historische Kriminalromane in den letzten Jahren jetzt auf den Markt gekommen sind, die eben nicht jetzt die Historie als Kulisse bedienen oder eine Verklärung von Historie betreiben, sondern wo wirklich sozusagen ein politisches Thema der Geschichte aufgegriffen wird, um da auch einen Bogen in die Gegenwart zu spannen oder auch um zum Beispiel alte Geschichte neu zu bearbeiten. Und eben immer mit diesem Bogen in die Gegenwart, das finde ich eben sehr spannend, dass im Grunde aktuelle politische Themen vor dem Hintergrund der Geschichte verhandelt werden. Ich glaube schon, dass es bei den Krimi-Lesern viele gibt, die sich einfach für politische Themen interessieren. Die kommen ja auch sehr häufig in Krimis vor. Und ja, und dann bietet sich der historische Krimi einfach an.
Wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, der Kriminalroman als Gesellschaftsroman. Wie sieht es denn jetzt aus? Man könnte fast denken, der Kriminalroman ist auch ein schönes Geschichtsbuch. Man kriegt so viel davon mit, wenn die Zeithistorie eben ordentlich recherchiert ist, Lokalkolorit aufgebaut wird.
Ja, jetzt müsste man wahrscheinlich über Geschichte philosophieren und über den Begriff von Geschichte. Ich sag mal, ich finde, insofern ist es schon eine zutreffende These, dass es in gewisser Sinne ein Geschichtsbuch ist, also nicht ein Geschichtsbuch in dem Sinne, dass man da jetzt wie von einem Historiker ein geschriebenes Sachbuch nachlesen kann, so und so war das damals, sondern ich finde es insofern spannend, als dass diese Bücher auch Geschichtsbücher sind, als dass man ja eben in Figuren hineinschlüpft. Also zum Beispiel gerade einen Gerion Rath-Roman von Volker Kutscher finde ich so faszinierend, dass man da immer wieder als Leser sich in einer Rolle befindet, dass man sich überlegt, wie hätte ich denn damals gehandelt? Also gerade jetzt die Figuren, die dann irgendwelchen überzeugten Nazis begegnen oder so Situationen, in denen andere denunziert werden. Und das sind ja so Dinge, wenn man das aus so einer Distanz heraus sozusagen in einem Geschichtsbuch nachliest, dann ist man ganz weit weg davon. Im Kriminalroman rücken ja die Figuren und die Situationen viel näher an einen heran. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ein Stück Geschichte so ein bisschen erfahrbarer für einen selbst zu machen.
Ja, genau. Und für solche Leser, die im Geschichtsunterricht auch nicht aufgepasst haben oder denen das zu langweilig war.
Genau. Für die ist es dann nochmal eine Nachholstunde sozusagen.
Ja, inwieweit gelingt es denn, durch Rückschau auf die Geschichte Themen der heutigen Zeit zu verhandeln? Also der Anspruch ist ja hoch und der Anspruch ist da. Funktioniert das denn?
Also man darf natürlich nie die Erwartung haben, dass man eine fertige Antwort findet. Also ich denke, so geht auch kein Autor ran. Man kann aber Fragen neu stellen und man kann, ja, dadurch, dass man sich anschaut, was in unserer Geschichte passiert ist, schon manche Dinge auch ein bisschen besser verstehen lernen. Also wenn man sich jetzt gerade, um wieder bei Volker Kutscher zu bleiben, wenn man an die Weimarer Republik denkt, das war ja auch gerade am Ende der Weimarer Republik eine Krisenzeit, Weltwirtschaftskrise, die Gesellschaft war stark gespalten und sowohl politisch jetzt, was die Parteien und Wahlen anging, es war eine Zersplitterung des Parteiensystems, als auch was die Gesellschaft anging. Und das war eine Zeit, in der dann Demagogen, also sprich Menschen, die Ängste schüren, um dann mit diesen geschürten Ängsten sozusagen Anhänger für sich, um sich herum zu versammeln. In solchen Zeiten haben Demagogen einfach eine große Chance auf Erfolge. Und ich sehe da zum Beispiel Parallelen zur Gegenwart. Also auch jetzt versuchen doch einige politische Parteien oder Gruppierungen wieder eine Kultur der Angst in unserer Gesellschaft zu schüren. Und wenn man das einfach mal sich mal in so einem historischen Kontext anschaut, dass es da doch einige Parallelen gibt, dann versteht man natürlich manches besser oder kann auch eben besser bestimmte Mechanismen erkennen, derer sich Politiker auch bedienen. Also es ist für einen selbst, auch für seine eigene Mündigkeit, um da auch nicht in irgendwelche Fallen hineinzutappen, ist es schon eine ganz lehrhafte Sache. Und ich denke schon, dass man dann in einem gewissen Sinne aus diesen Geschichtsbüchern oder Krimis auch für sich ganz persönlich ein bisschen was lernen kann.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und wir machen jetzt einen Sprung nach Berlin zu Andreas Gößling, dessen True-Crime-Thriller Wolfswut soeben erschienen ist. Gößling verlegt die wahre Geschichte eines Serienmörders aus dem Hessischen nach Berlin und zeichnet ein Bild der Stadt, das der Leser als bemerkenswerte Ergänzung zu dem Berlin des Gerion Rath sehen kann.
Ich zeichne ein Berlin, das so etwas wie der Mikrokosmos nicht nur der gegenwärtigen, sondern vielleicht mehr noch der künftigen Welt ist, mit einem zunehmend erodierenden Rechtsstaat, mit immer mehr rechtsfreien Räumen und Parallelgesellschaften, die von den herkömmlichen Ordnungskräften kaum noch kontrolliert werden können. Also ich glaube nicht, dass ich nur ein dunkles, ich zeichne auch ein buntes Bild dieser Stadt. Ich zeige sie schon auch in ihrer quirligen Lebendigkeit, aber thematisch bedingt spielt eben ein großer Teil des Romans an den im Roman auch immer wieder sogenannten dunklen Rändern der Stadt, in gewisser Weise auch an den dunklen Rändern der menschlichen Existenz. Es geht nicht zuletzt um Menschenhandel, Zwangsprostitution, um ein mutmaßliches Kartell, das dort seine perversen Spiele betreibt. Es geht um Straßenprostituierte, Zwangsprostituierte, um Elendsstriche und ähnliche Dinge. Natürlich sind das jetzt nicht unbedingt die Milieus, in denen es fröhlich und gediegen zuginge.
Es ist ja nicht nur düster, was du beschreibst, sondern man kann sagen absolut deprimierend. Wenn das der Zustand der Welt ist, dann haben wir nicht viel Grund zur Hoffnung.
Also es ist sicher nicht der Zustand der Welt, es ist ein Teil der Welt, der meiner Ansicht nach zu wenig in den Blick genommen wird, was zu einer verzerrten oder verkürzten Sicht des Menschen und seiner Welt führt, zu einer verkitschten Sicht kann man auch sagen. Ich denke, es ist eine notwendige Ergänzung zu sagen, der Mensch ist nicht nur ein Morgentautrinker, sondern auch manchmal ein Bluttrinker.
Das hast du schön formuliert. Wie hast du denn recherchiert? Kannst du das beschreiben, wie deine Recherchen verlaufen sind? Wie hast du diese dunklen Milieus, um die geht es jetzt nun mal, wie hast du die denn kennengelernt?
Das hat eine Vorgeschichte, die einige Jahre zurückreicht. Ich habe mich auch in Thailand, in den dunklen Bezirken dieser Welt und des dortigen Sexgewerbes umgetan. Ich habe Slums in Bangkok besucht, habe mit einem Ex-Polizisten als privatem Guide mich in Gegenden herumgetrieben, die auch dort sicher kein Tourist und auch vielleicht manch ein Thailänder nie zu sehen bekommen hat. In unvorstellbar elenden Bretterbuden am Fluss, in denen eben auch zwangsprostituierte Minderjährige aus Myanmar oder Laos auf ihre Kundschaft warteten. Und am Schluss dieser Recherchen, die ich dort mit diesem Polizisten zusammen betrieben habe, hat er zu mir gesagt, er hätte da noch ein älteres Ehepaar, das seine Tochter verloren hat, weil die von einem Deutschen nach Berlin geholt worden sei und dort irgendwie verloren gegangen sei. Und dieses Ehepaar, dieses Elternpaar würde mir gerne seine Geschichte erzählen. Und dann habe ich mich dort mit ihm und diesen beiden getroffen und wurde das also recht mühsam mir dann die Geschichte dieses Mädchens erzählt, das eben einen Deutschen geheiratet hat oder heiraten wollte und nach Berlin gegangen ist. Und dann ist der Kontakt zur Familie abgerissen und sie haben dann irgendwie nur noch mal gehört, sie sei wohl auch ins Prostitutionsmilieu abgerutscht. Und die haben dann versucht, mich zu beschwören, ich möge doch bitte dieses Mädchen suchen. Und ich habe gesagt, ich bin kein Detektiv, ich bin kein Polizist, wie soll ich die suchen? Und sie haben aber nicht locker gelassen und habe gesagt, naja gut, wenn ich irgendwie kann, dann gucke ich mal. Und habe dann Kontakt zu einem Streetworker aufgenommen, der in diesem Bereich in Berlin eben wiederum zugange ist, der Straßenkids und Straßenprostituierte und so betreut und auch als Freelancer, auch im Auftrag von Eltern zum Beispiel, verloren gegangene Kinder und Jugendliche sucht. Und habe mit ihm zusammen dann einige dieser Milieuecken dann besucht. Habe dieses Mädchen aus Thailand nie gefunden, natürlich, habe aber bei dieser Gelegenheit eben auch einige dieser Ecken da in live kennengelernt. Und eine Figur in meinem Roman, Matthias Herbst, der ist sozusagen diesem Streetworker da nachmodelliert.
Du hast einige Bücher mit Michael Tsokos gemacht. Michael Tsokos ist der Forensiker an der Charité. Du hast auch viel über die forensische Medizin gelernt in dieser Zusammenarbeit. Hat dir das für deinen Roman jetzt geholfen? Waren das wichtige Studien?
Der Einblick in die Rechtsmedizin war sicher hilfreich, auch für diesen Roman, denn da es in Wolfswood ja um einen Serienmörder geht, der über Jahrzehnte unbemerkt Morde verübt, Frauen in Einzelteile zerlegt, spielt in der Tat dann die Rechtsmedizin auch eine gewisse Rolle in dem Roman, wobei ich aber anders als in den Romanen, die ich mit Zockers zusammen gemacht habe, jetzt der Rechtsmedizin nicht so viel Raum einräumen wollte. Bei dieser Abel-Trilogie mit Zokos ging es hier darum, einen Rechtsmediziner in Szene zu setzen. In meinem Roman ist der Rechtsmediziner, der dort auch auftritt, eher in realistischen Proportionen. Also er kommt dort zu Wort, wo es sinnvoll ist, aber nicht dort, wo man eben gewisse Genreerwartungen erfüllen möchte.
Du bist ein erfahrener Autor, du hast ein großes Werk schon vorzuweisen. Das ist jetzt dein erster Thriller, also ein neues Genre. Geht das jetzt so weiter?
Mein natürliches Erzähltemperament ist sowieso ein spannungsgetriebenes. Also meine ganze eigene Erlebnisweise ist eine zum Dramatischen neigende. Insofern ist das jetzt nichts, was ich als Genre-Regeln einüben musste, sondern etwas, was ich in mehr oder weniger jedem anderen Buch, das ich bisher geschrieben habe, auch als treibendes Element immer schon drinne hatte. Es hat sicher nicht geschadet, dass ich diese Thriller-Trilogie mit Zockers vorher geschrieben habe. Das waren ganz nette Vorübungen für das, was ich dann mit Wolfswut verwirklichen konnte.
Und geht es so weiter?
Das wird so weitergehen. Das ist gedacht als Band 1 einer Trilogie. Es wird also mit diesem Ermittlerpaar mindestens ein Buch noch geben, was im nächsten Jahr erscheint. Und wenn nicht alles schief geht, dann sicherlich auch noch ein zweites, was wiederum ein Jahr später erscheint.
Nochmal zusammengefasst, ein Thriller für Leser mit starken Nerven, Wolfswut von Andreas Gößling, den wir gerne auch mal in Wiesbaden hätten. Vielleicht ja im nächsten Krimi-März. Und damit sind wir wieder in Wiesbaden bei Volker Kutscher, zu dessen Aufgaben als Krimi-Stipendiat die Abfassung eines Kurzkrimis gehört. Sie haben sich das Jahr 1937 vorgenommen, da wollen Sie Ihren Kurzkrimi ansiedeln. Ist das, um in Ihrer Thematik zu bleiben, das Jahr, in dem Wiesbaden einen SS-Mann als Oberbürgermeister bekommen hat?
Ja, Sie sprechen Herrn Mix an, den ich ja auch durchaus mir schon rausgeguckt habe. Das weiß ich allerdings eben auch noch nicht, wie ich es eben für die Romane sagte, auch in der Kurzgeschichte ist es so, auch beim Schreiben entscheidet sich dann ganz viel. Das ist sehr interessant, wenn diese Figur, diese Person, die es ja auch in Wirklichkeit gegeben hat, wenn ich sie einbauen kann, werde ich das wahrscheinlich tun. Nein, der Grund, dass ich ins Jahr 37 gehe, also ist eigentlich Ende 36, also das ist der Jahreswechsel 36, 37, der Winter sozusagen, ist der, ich habe meine Kurzgeschichten immer im Gerenrath-Kosmos angesiedelt und möchte das auch mit der Wiesbadener Kurzgeschichte machen. Und das trifft sich ganz gut, dass ich dann da wirklich nach dem Olympia-Roman, da wird Rath untertauchen müssen unter falschem Namen. Und ja, ich will nicht zu viel erzählen, jedenfalls wird er das in Wiesbaden tun, weil die Nähe von Frankfurt, weil Frankfurt spielt dann auch noch eine wichtige Rolle aus anderen Gründen, passt da ganz gut. Deswegen habe ich ihn jetzt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich eher nach Frankfurt gesetzt, aber es kommt dann nach Wiesbaden durch dieses Stipendium, was ja auch alles ganz wunderbar passt. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen schlau machen, was wirklich denn in diesem Jahr 36, 37 in Wiesbaden konkret passierte. Das werde ich demnächst tun und dann, ich habe so eine grobe Idee eines Kriminalfalls, in den Rat hineingezogen wird, der aber eben unter falschem Namen und mit einer geänderten Identität hier lebt. Und das droht eben aufzufliegen durch diesen Kriminalfall. Er muss da irgendwie mitermitteln und sich dem irgendwie entziehen und gerät dort in eine brenzlige Situation. Das wird also im groben Inhalt dieser Kurzgeschichte sein, aber das ist eben, wie gesagt, sehr, sehr grob. Und da hoffe ich auch sehr, durch die Recherche noch ein paar Anregungen zu bekommen. Und ansonsten, ja, wie immer beim Schreiben, da kommen Sie auf jeden Fall.
Darauf sind wir schon gespannt. Am Ende dieser Sendung noch drei Hinweise. Erstens, die Literaturliste bei gerionrath.de ist, wie schon erwähnt, sehr empfehlenswert für alle, die was Genaueres wissen wollen. Zweitens, etliche Gemälde aus den 20er und frühen 30er Jahren sind ab 13. April im Museum zu sehen, in einer Ausstellung des Sammlers Frank Brabant. Und drittens, die Wahl zum Kulturbeirat stehen an. Bitte wählen Sie. Bitte besorgen Sie sich die Wahlunterlagen. Die werden nämlich nicht automatisch verschickt. Jede Stimme zählt. Und mit dieser Bitte verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und zum Schluss nochmal ein Titel von 1929, Louis Armstrong mit Black and Blue.